Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schon eine ganze Weile begleiten wir die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung. Sie haben Ägypten verlassen, weil sie dort wie Sklaven behandelt wurden und sind nun auf dem Weg nach Kanaan, wo ihr Stammvater Jakob einige Jahrhunderte zuvor schon einmal zu Hause war. Auf ihrer Wanderung durch die Wüste machen die Israeliten Station am Fuße des Berges Sinai. Dort schließt Gott einen Bund mit ihnen. Oben auf dem Berg empfängt ihr Anführer Mose die 10 Gebote und viele Vorschriften und Rechtsordnungen, die das Zusammenleben der Israeliten regeln sollen. In dieser Sendung steht aus dem 2. Buch Mose das 30. Kapitel im Mittelpunkt. Ich freue mich darüber, dass Sie sich gemeinsam mit mir dieses Kapitel nun ein wenig näher anschauen möchten. Als die Israeliten am Berg Sinai ankommen, ist Mose, ihr Anführer, inzwischen gut 80 Jahre alt, aber anscheinend noch immer recht fit. Denn mehrmals steigt er auf den Berg, um oben Gottes Weisungen für das Volk entgegenzunehmen. Sein bislang letzter Aufstieg, zusammen mit seinem späteren Nachfolger Josua, bringt einen 40-tägigen Aufenthalt in luftiger Höhe mit sich. Gott beauftragt Mose und die Israeliten, die sogenannte Stiftshütte zu bauen, ein prächtig ausgestattetes Zelt, das während der Wüstenwanderung als eine Art tragbarer Tempel dienen soll. Als Hoherpriester ist Moses Bruder Aaron vorgesehen und 4 Söhne Aarons sollen ihn als gewöhnliche Priester unterstützen. Wie ihr Dienst an der Stiftshütte aussehen wird, davon konnte man schon beim Lesen von Kapitel 29 ein paar Eindrücke bekommen. In Kapitel 30 werden diese Eindrücke jetzt noch vertieft. Man könnte es das Kapitel der Anbetung bezeichnen oder als Überschrift wählen, Gottesdienste feiern zur Zeit des Alten Testaments. Die Innenausstattung der Stiftshütte und die Gerätschaften im Vorhof lassen teilweise schon vermuten, welche Aufgaben auf die Priester zukommen werden. Schauen wir doch noch einmal kurz in die Stiftshütte hinein. Der vordere Bereich wird als das Heilige bezeichnet und der davon abgetrennte Bereich dahinter als das Allerheiligste. Im Heiligen werden 3 Gegenstände zu finden sein: ein goldener, 7-armiger Leuchter, ein Tisch für die Schaubrote und ein Räucheraltar. Auf das Aussehen und die Funktion des Leuchters und des Tisches bin ich bereits in einer der letzten Sendungen eingegangen. Der Leuchter erinnert mich daran, dass Jesus einmal über sich selbst gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So wie der 7-armige Leuchter die Stiftshütte erhellte, so soll Jesus Christus unsere Kirchen und Gemeindehäuser ins rechte Licht rücken. Und der Tisch mit den Schaubroten erinnert mich, wen wundert's, an die Aussage Jesu: Ich bin das Brot des Lebens. Beides zusammengenommen, der Leuchter und der Schaubrottisch, machen aus dem Heiligen der Stiftshütte gewissermaßen einen Raum der Begegnung. Einen Raum, in dem Gott den Menschen begegnen will. Einen Raum, der wie für eine gemeinsame Mahlzeit vorbereitet ist. Und damit wiederum liegt der Gedanke an das neutestamentliche Abendmahl nicht fern, zu dem sich Christen am Tisch des Herrn, wie oft gesagt wird, versammeln. Bleibt als 3. Gegenstand im Heiligen der Stiftshütte noch der Räucheraltar. Der zu Gott aufsteigende, wohlriechende Rauch symbolisiert für mich das an Gott gerichtete Gebet. Dieser Räucheraltar steht im 2. Mosebuch am Anfang von Kapitel 30 im Mittelpunkt. Hören Sie daraus jetzt die Verse 1 bis 5. Oben auf dem Berg Sinai spricht Gott zu Mose: Du sollst auch einen Räucheraltar machen aus Akazienholz, eine Elle lang und ebenso breit, viereckig und 2 Ellen hoch mit seinen Hörnern. Und du sollst ihn mit feinem Golde überziehen, seine Platte und seine Wände ringsherum und seine Hörner. und sollst einen Kranz von Gold ringsherum machen und zwei goldene Ringe unter dem Kranz zu beiden Seiten, dass man Stangen hineintue und ihn damit trage. Die Stangen sollst du auch aus Akazienholz machen und mit Gold überziehen. Diesen Räucheraltar muss man sich wohl wie ein relativ kleines Möbelstück vorstellen, ungefähr so groß wie ein Barhocker. Eine Elle lang, eine Elle breit und zwei Ellen hoch soll er sein. Umgerechnet etwa 46 Zentimeter im Quadrat und 92 Zentimeter hoch. Auch dieser Altar soll an beiden Seiten je zwei Ringe bekommen, so dass man zwei Tragestangen hindurchschieben kann. Auf diese Weise lässt er sich während der Wüstenwanderung von zwei hintereinander gehenden Priestern auf den Schultern tragen. Auch der Schaubrottisch, der Brandopferaltar und die Bundeslade wurden mit solchen Tragestangen ausgestattet. Weiter ab Vers 6. Gott spricht: Und du sollst ihn setzen vor den Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, und vor den Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, wo ich dir begegnen werde. Das heißt, der Räucheraltar soll direkt vor dem Vorhang stehen, der das Allerheiligste der Stiftshütte vom Heiligen trennt. Im Allerheiligsten, auf der anderen Seite des Vorhangs, soll die Bundeslade mit dem darauf angebrachten Gnadenthron ihren Platz finden. Weiter ab Vers 7. Und Aaron soll darauf, auf dem Räucheraltar, verbrennen gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk darauf tun, auch kein Brandopfer, Speisopfer oder Trankopfer darauf opfern. Nur Räucherwerk und nur eine bestimmte Art von Räucherwerk soll auf diesem Altar verbrannt werden. Jedes Mal, wenn die Priester die Stiftshütte abends betreten, um die Lampen des siebenarmigen Leuchters anzuzünden, sollen sie etwas von den wohlriechenden Kräutern und Harzen verbrennen. Ebenso, wenn sie am nächsten Tag kommen, um die Lampen des Leuchters zu löschen. Wie schon gesagt, betrachte ich den aufsteigenden Rauch als ein Symbol für das Gebet. Diese Idee stammt nicht von mir, sondern kommt an einigen Stellen in der Bibel vor. So heißt es etwa am Anfang von Psalm 141: Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Interessant ist auch die Geschichte, die im Lukasevangelium erzählt wird. Dort heißt es in Kapitel 1, dass Zacharias nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Zacharias gehörte dem Stamm Levi an und diente im Tempel. Durch Losentscheid war er diesmal für den Dienst am Räucheraltar zuständig, während das Volk draußen stand und, Zitat, betete zur Stunde des Räucheropfers. Tja, und während die Menschen beteten und Zacharias das Räucheropfer darbrachte, erschien ihm ein Engel und kündigte ihm die Geburt seines Sohnes an, nämlich Johannes des Täufers. Diese Sache ist unter anderem deshalb so interessant, weil in diesem Moment eine rund 400 Jahre andauernde Zeit des Schweigens zu Ende ging. Der Zeitraum, der sich zwischen den Berichten des Alten und des Neuen Testaments auftut, wird oft als die 400 Jahre des Schweigens bezeichnet, weil Gott sich anscheinend nicht öffentlich zu Wort gemeldet hat. Soweit man das jedenfalls am Nichtvorhandensein biblischer Berichte festmachen kann. Diese lange Zeit fand ein Ende, als das Volk betete und Zacharias das Räucheropfer darbrachte. Und auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, gibt es eine aufschlussreiche Stelle, die auf das Räucheropfer Bezug nimmt. In Kapitel 8 heißt es da: Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. In diesem Vers werden die Gebete mit dem Räucherwerk mehr oder weniger gleichgesetzt. Jesus wird im Neuen Testament mehrmals mit dem Hohenpriester des Alten Testaments verglichen. Der Hohepriester trat für das Volk ein, indem er zu Gott betete. Und genau das tut auch Jesus für die Menschen, die zu ihm gehören. In dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu, das in Johannes 17 wiedergegeben wird, heißt es: Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Nun fragen Sie sich vielleicht, warum Jesus nicht auch für die Welt betet, also für diejenigen, die noch nicht zu ihm gehören. Meine Antwort darauf: Jesus konnte nicht mehr tun, als für die Sünder und für die Sünden der Welt zu sterben. Andererseits bin ich froh darum, dass Jesus für diejenigen zu Gott bittet, die bereits zu ihm gehören. Denn Christen fällt es nicht immer leicht, sich als Christen zu bewähren. In Vers 8 unseres Bibeltextes wurde gesagt, dass in der Stiftshütte zweimal täglich ein Räucheropfer dargebracht werden sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kleidung der Priester schon recht bald diesen Geruch aufnahm. Wenn ein Priester auf andere Leute zuging, konnten sie ihn also schon von Weitem riechen. Und wenn er nah genug an ihnen vorbeiging, wird manch einer gedacht haben: Meine Güte, der riecht aber gut. Übertragen auf das Gebet möchte ich behaupten, dass manche Christen, wenn sie auf andere zugehen, einfach nicht den richtigen Duft verbreiten. Das liegt daran, dass das Gebet für sie möglicherweise nur eine lästige Pflichtveranstaltung ist. Und das spürt man ihnen ab. Wer sich im Gebet an Gott wendet und sich dabei auf ihn einlässt, wird so viel Zufriedenheit und Gottvertrauen ausstrahlen, dass man es förmlich riechen kann. Ich lese nun weiter ab Vers 11. Dort geht es um ein Sühne- oder Lösegeld. Dabei handelt es sich äußerlich betrachtet um eine finanzielle Abgabe für die Stiftshütte, aber mit geistlichem Hintergrund. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll aber jeder, der gezählt ist, einen halben Taler geben nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Ein Taler wiegt 20 Gramm. Dieser halbe Taler soll als Opfergabe für den Herrn erhoben werden. Wer gezählt ist von 20 Jahren an und darüber, der soll diese Opfergabe dem Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Taler als Opfergabe für den Herrn zur Sühnung für euer Leben. Und du sollst solches Sühnegeld nehmen von den Israeliten und es zum Dienst an der Stiftshütte geben, dass es sei für die Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn zur Sühnung für euer Leben. Soweit die Verse 11 bis 16. Von einer Art Volkszählung ist in Vers 12 die Rede. Manche Christen werden bei diesem Stichwort hellhörig, denn David hat später einmal eine Volkszählung durchgeführt, um kalkulieren zu können, wie groß die militärische Stärke des Volkes einzuschätzen ist. Das war in Gottes Augen Sünde, weil David in dieser Situation mehr auf menschliche Kraft als auf Gottes Macht vertraute. Dass Volkszählungen grundsätzlich Sünde seien, darf man daraus aber nicht schlussfolgern. Im 4. Buch Mose, Kapitel 1, fordert Gott die Israeliten ausdrücklich dazu auf. In Vers 15 des gerade gelesenen Bibeltextes wird ausdrücklich gesagt, dass jeder, ob arm oder reich, denselben Betrag als Sühne oder Lösegeld bezahlen soll. Weil dieser Geldbetrag symbolhaft als Ausgleich für begangene Sünden gilt, soll damit wohl ausgedrückt werden: Alle Menschen sind gleichermaßen Sünder, ob jung oder alt, ob arm oder reich. Und jedes Menschenleben, das mit diesem Geld ausgelöst, gewissermaßen also freigekauft wird, ist vor Gott gleich viel wert. Ein Gegenstand, der im Vorhof der Stiftshütte ausgestellt werden sollte, wurde bereits in der vorigen Sendung erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit der feierlichen Einsetzung der Priester. Ich meine das kupferne Becken, das mit Wasser gefüllt und der rituellen Reinigung dienen sollte. Man könnte deshalb sagen, Menschen, die Gott anbeten wollen, müssen nicht nur erlöst sein, in diesem Fall durch das Sühne- oder Lösegeld, sondern sie müssen auch gereinigt sein. Und, wenn Sie sich erinnern, im Vorhof der Stiftshütte steht auch der kupferne Brandopferaltar. Der Brandopferaltar ist der Ort, an dem Gott einem Sünder durch ein Tieropfer vor Augen führt, wie es um das Verhältnis zwischen ihm und Gott bestellt ist. Das Kupferbecken dagegen ist die Stelle, an der sich Gott mit der Sünde eines eigentlich schon begnadigten Sünders befasst. Denn so, wie auch Christen immer wieder sündigen, so erging es auch den Priestern, die sich an dem Kupferbecken symbolisch von allem Unrecht sauber waschen sollten. Genug der Vorrede, die meine persönliche Sicht der Dinge wiedergibt. Jetzt folgt der Bibeltext, der den Verwendungszweck des Kupferbeckens genau, aber auch sehr nüchtern beschreibt. Ich lese aus Kapitel 30, die Verse 17 bis 21. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder zum Altar, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen für den Herrn, auf dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Ein Priester sollte also nicht in die Stiftshütte gehen, ohne sich vorher gewaschen zu haben. Denn ein Priester konnte sich in mehrfacher Weise verunreinigen, indem er zum Beispiel etwas anfasste, was Gott für unrein erklärt hatte, oder aber auch durch eigene Sünde. Christen können manchmal etwas ganz Ähnliches erleben. Sie verunreinigen sich, indem sie zum Beispiel eine Sünde begehen. Und dann gehen sie in den Gottesdienst und wundern sich, dass ihnen die Predigt diesmal überhaupt nichts zu sagen hat. Möglicherweise liegt das daran, dass sie sich ihrer Schuld bewusst sind, aber trotzdem meinen, Gott würde ein Auge zudrücken und ihnen durch eine erfrischende Predigt Mut machen. Aber so läuft die Sache eben nicht. Hände und Füße waschen ist angesagt, natürlich wieder bildlich gesprochen. Eine Sünde, die uns bewusst ist, sollten wir im Gebet zu Jesus bringen und ihn um Vergebung bitten. Er wird sich nicht lange bitten lassen, sondern uns davon reinwaschen. Aaron und seine Söhne sollten sich am kupfernen Becken immer wieder waschen, bevor sie in die Stiftshütte gingen oder ein Brandopfer darbrachten. Ich stelle mir vor, wie ein Priester dem anderen einmal zuflüsterte: Na, und wie oft bist du heute schon hier gewesen? Und der andere brummte: Fast schon ein Dutzend Mal. Und der erste erwiderte daraufhin: Ich bin schon mehr als ein Dutzend Mal hier gewesen. Schau dir mal meine Hände an, richtige Waschfrauenhände. Ich frage mich, warum Gott uns das zumutet. Ja, und dann meldete sich möglicherweise Aaron zu Wort, der das Gespräch im Hintergrund mitbekommen hat. Und seine Erklärung lautet: Der Herr möchte, dass ihr euch immer wieder wascht, damit euch klar wird, dass ihr vor Gott heilig sein müsst. Ihr könnt nicht vor ihn treten, ihm dienen, ihn anbeten, wenn ihr euch vorher nicht gereinigt habt. Ob diese Unterhaltung wirklich jemals stattgefunden hat, weiß ich natürlich nicht. Aber sie soll mir eine Lehre sein. Jeden Tag neu, möglichst mehrmals am Tage, will ich mich von meiner Sünde reinigen lassen. Auf welche Weise geschieht das? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, heißt es: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Interessant finde ich übrigens, dass das Wasserbecken vor der Stiftshütte aus Kupfer hergestellt werden sollte. Wahrscheinlich haben die israelitischen Frauen dafür ihre fein polierten Kupferspiegel gespendet. Glasspiegel, wie wir sie heute verwenden, gab es damals noch nicht. Dieses Kupfer, aus dem man das Wasserbecken angefertigt hat, war blank genug, um jede Verunreinigung des gebrauchten Wassers sichtbar zu machen. Das erinnert mich daran, was wir manchmal über die Bibel sagen, nämlich, dass sie uns einen Spiegel vorhält. Wenn ich die Bibel lese, werde ich merken, wie Gott mich eigentlich haben möchte und dass ich durch Sünde verunreinigt bin. Ich kann Ihnen sagen, das zu erkennen ist kein Vergnügen. Aber nur wer weiß, dass er schmutzig ist, wird auch etwas dagegen unternehmen. Dazu noch einmal der eben zitierte Satz aus dem ersten Johannesbrief. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In unserem Bibeltext aus dem zweiten Mosebuch erreichen wir nun den letzten Abschnitt. Hören Sie aus Kapitel 30 die Verse 22 bis 30. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm dir die beste Spezerei, die edelste Myrrhe, 500 Lot, und Zimt, die Hälfte davon, 250, und Kalmus, auch 250 Lot, und Kassia, 500 nach dem Gewicht des Heiligtums, und eine Kanne Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Und du sollst damit salben die Stiftshütte und die Lade mit dem Gesetz, den Tisch mit all seinem Gerät, den Leuchter mit seinem Gerät, den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit seinem Gerät und das Becken mit seinem Gestell. So sollst du sie weihen, dass sie hochheilig seien. Wer sie anrührt, der ist dem Heiligtum verfallen. Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Soweit die Verse 22 bis 30. Auch für die Salbung, wie sie hier beschrieben wird, gibt es eine neutestamentliche Entsprechung. Dabei handelt es sich, und auch das ist wieder eine bildliche Ausdrucksweise, um die Salbung mit dem Heiligen Geist. Er kann uns befähigen, Gottes Wort so zu verstehen, dass es wirklich unser Herz erreicht. Das ist auch ein Grund dafür, warum die Bibel so viele Menschen aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturkreisen ganz persönlich anspricht. Im ersten Johannesbrief heißt es, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Das heißt, die Salbung mit dem Heiligen Geist erhalten wir nicht durch Menschen, sondern allein von Gott. Und einige Verse weiter heißt es im ersten Johannesbrief, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Es ist also der Heilige Geist, der mir Herz und Verstand öffnen kann. Zurück zum Bibeltext im zweiten Buch Mose. Ich lasse wieder einige Verse aus und lese weiter ab Vers 34. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, von einem so viel wie vom anderen, und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen, rein zum heiligen Gebrauch. Und du sollst es zu Pulver stoßen und sollst etwas davon vor die Lade mit dem Gesetz in der Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein hochheiliges sein. Aber solches Räucherwerk sollt ihr für euch nicht machen, sondern es soll dir als dem Herrn geheiligt gelten. Wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. In diesem Bibelabschnitt geht es also um die Herstellung von Räucherwerk. Balsam und Weihrauch dürften den meisten wenigstens dem Namen nach bekannt sein. Stakte soll ein Gummiharz gewesen sein, das von den Bäumen des Berges Gilead gewonnen wurde. Und Galbanum wurde aus den Bestandteilen eines Gewächses hergestellt, das in Syrien heimisch war. Das alles sollte im richtigen Verhältnis zueinander mit Weihrauch vermischt werden. Beim Verbrennen dieses Räucherwerks entstand ein wunderbarer und unverwechselbarer Duft, den auch niemand durch Herumprobieren mit den einzelnen Zutaten für den privaten Gebrauch nachahmen sollte. Das Räucherwerk spielte für den Dienst in der Stiftshütte eine wichtige Rolle. Vorhin sagte ich, dass man die Priester wahrscheinlich schon von weitem riechen konnte, weil sich dieser wohlriechende Duft in ihren Kleidern festsetzte. Und dann habe ich das mit dem Leben der Christen verglichen, die auch einen gewissen Duft in ihrer Umgebung verbreiten. Das heißt, man wird es ihnen anmerken, wenn sie Tag für Tag in enger Verbindung mit Gott bleiben. An dieser Stelle lässt sich die Mahnung hinzufügen, keine falschen Duftnoten herstellen zu wollen. Was könnten solche falschen Duftnoten sein? Ich denke da zum Beispiel an die Art und Weise, wie manche christlichen Gemeinden fremde Leute zu sich locken wollen. Manche Veranstaltungen und Freizeitangebote sollen geradezu verschleiern, dass letztlich die Botschaft Jesu im Mittelpunkt der Gemeinde steht. Die Frage ist dann allerdings, wie lange noch? Auch wie manche Christen ganz privat mit Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen umgehen, kommt mir manchmal seltsam vor. Dann nämlich, wenn etwa ihre Hilfsbereitschaft nicht von Herzen kommt, sondern berechnend ist. Sie helfen anderen nur, wenn die Hoffnung besteht, die betreffende Person auch für Jesus gewinnen zu können. Das entspricht jedoch nicht dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Achten wir also darauf, dass wir den Duft des Christseins niemals verfälschen. 40 Tage und 40 Nächte hält sich Mose auf dem Berg Sinai auf, um Gottes Anweisungen für den Bau der Stiftshütte und Opfervorschriften entgegenzunehmen. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel erreichen wir nun das 31. und 32. Kapitel des 2. Mosebuches. Da wird die ganze Sache langsam konkret. Mose soll Kunsthandwerker für die Ausstattung der Stiftshütte berufen und bekommt 2 Steintafeln mit den 10 Geboten überreicht. Doch als er den Berg hinuntersteigt und zu seinem Volk zurückkommt, trifft ihn fast der Schlag. Mehr dazu in der nächsten Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade.